Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass Sie heute wieder unserem Digital Factory Journal Podcast lauschen. Zu Beginn des Jahres starten wir mit dem hochaktuellen Thema Wasserstoff. Professionelle Ein- und Ausblicke in dieses wird uns Marc Richter vom Fraunhofer IWU geben. Doch zuvor wird uns wie immer unsere Androidin Cassiopeia ihre Sicht der Dinge schildern. Sie arbeitet als Perfect Production Workerin in der Future Fab in der Zeitphase 2050+. Und dort kommt das Nature Harmony Prinzip zum Tragen. Cassiopeia, wir sind gespannt.
Hallo liebe Menschen in der Zeitphase 2020+. Ja, Wasserstoff ist ein Thema, das euch schon lange Zeit beschäftigt. Und es belegt, wie relativ ihr Zeit betrachtet. So sagte beispielsweise Jules Verne schon im Jahr 1875, die Energie von morgen ist Wasser, das durch elektrischen Strom zerlegt worden ist. Die so zerlegten Elemente des Wassers, also Wasserstoff und Sauerstoff, werden auf unabsehbare Zeit hinaus die Energieversorgung der Erde sichern. Und dabei war er nicht der Erste, der das Potenzial von Wasserstoff erkannt hatte. Vorab aber vielleicht noch ein Short-Intro für die New Entries. Wasserstoff ist ein natürliches chemisches Element. Es kommt auf der Erde in nahezu unbegrenzter Menge vor. Außerdem ist es rund 14 Mal leichter als Luft und das Element mit der geringsten Atommasse. Der Energiegehalt von einer Tonne Wasserstoff liegt bei 33.330 Kilowattstunden. Und das eigentlich Neue rund um das Thema ist nun lediglich eure tatsächliche Umsetzungsbestrebung. Und diese resultiert leider wieder einmal rein aus eurem Leidensdruck heraus. So zwingen euch die Folgen eurer kriegerischen Auseinandersetzungen, des Klimawandels und die Ressourcenknappheit massiv zum Handeln. Ach ihr Human Individuals, ihr seid so krisengesteuert und so sprunghaft. Als Heilsbringer rund um all diese Human-Made Disasters habt ihr nun Wasserstoff ausgerufen. Die Technologie wird höher denn je priorisiert und von eurem Steering-Komitee zum Energieträger der Zukunft bestimmt. Diesem Pfad folgt ihr über die nächsten Jahre recht erfolgreich. Aus dem Zitat von Jules Verne ging bereits hervor, dass Wasserstoff zum Beispiel durch die Zerlegung von Wasser entsteht. Grundsätzlich gibt es noch andere wasserstoffreiche Verbindungen, zum Beispiel Erdgas oder Biomasse. Mithilfe chemischer, elektrischer, thermischer oder solarer Energie lässt sich der reine Wasserstoff aus ihnen abspalten. In eurer aktuellen Zeitphase und Lage sprecht ihr viel von grünem Wasserstoff. Er gilt als wichtiger Hebel bei der CO2-Reduktion und vor allem dazu, dem Klimawandel entgegenzuwirken. Der Zusatz grün bedeutet, dass für die Elektrolyse ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energiequellen verwendet wird. Somit erfolgt zudem die Produktion von Wasserstoff CO2-neutral. Bei der Nutzung legt ihr einen großen Fokus auf energieintensive Industriezweige. Beispiele sind die Stahl- oder die chemische Industrie. Bislang wurde in diesen Bereichen vielfach auf Kohle oder Öl als Energieträger gesetzt. Nun muss ich wohl nicht erwähnen, wie klimaschädlich ihr damit agiert habt. Mit grünem Wasserstoff soll es nun gelingen, den CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren. Mit Blick aus der Zeitphase 2050+ heraus muss ich sagen, den Klimawandel konntet ihr trotz all eurer Bemühungen nicht aufhalten. Eure Welt hat sich deshalb massiv verändert. Im Laufe der Zeit habt ihr es allerdings geschafft, regenerative Energiequellen breit auszurollen. Dadurch wurde dann auch die Erzeugung von grünem Wasserstoff möglich. Außerdem bekommt ihr im Laufe der Zeit die Speicherung von Energie in den Griff. Was war das für eine Geburt? Aber eure unbelievable slowness erwähnte ich ja schon mehrfach. Unsere Future Fab produziert selbstverständlich klimaneutral und nachhaltig. Mit dieser folgen wir dem Nature Harmony Prinzip. Ihr nennt das in eurer aktuellen Zeitphase noch Kreislaufwirtschaft. Wir Androiden sorgen dafür, dass alle Abläufe zu 100% stabil sind, Stand-by-Betriebe ressourcenschonend stattfinden und energieeffizient produziert wird. Auf all diese Aspekte sind wir KI programmiert und arbeiten selbstverständlich im Self-Optimizing-Modus. Aufgrund unseres logischen, übergreifenden und future-oriented Actings gibt ihr Menschen immer mehr Aufgaben an KI ab. Wir sind imstande, schneller, rationaler und vor allem frühzeitiger auf zu erwartende Ereignisse zu reagieren bzw. zu agieren. Eure ständigen Diskussionen und daraus resultierenden langwierigen Entscheidungsfindungen finden somit nicht mehr statt. Ihr seht also, in der Zeitphase 2050+ laufen viele Prozesse deutlich optimierter, weil logisch gesteuert ab. Freut euch also auf eure Zukunft. Und damit bin ich schon wieder mal am Ende meiner Ausführungen angelangt. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.
Ja, Herr Richter, nun wissen wir also, was uns in gut 25 Jahren erwarten wird. Bevor Sie die Welt nun wieder gerade rücken und das Thema Wasserstoff aus Ihrer Sicht der angewandten Forschung beleuchten, wäre es nett, wenn Sie sich kurz selbst vorstellen würden.
Mein Name ist Marc Richter. Ich habe tatsächlich vor vielen, vielen Jahren mal auch einen Beruf gelernt. Heute würde man sagen, das entspricht einem Energieelektroniker. Habe dann im Nachgang auch Elektrotechnik studiert, sogar mal vertieft Energietechnik. Bin jetzt seit mehr als 20 Jahren hier am Fraunhofer Institut für Werkzeugmaschinen und Informtechnik in Chemnitz unterwegs. Das IWU war eines der ersten Fraunhofer Institute hier im Osten, also in der ehemaligen DDR, hat den Fokus, wie man aus dem Namen vielleicht schon ableiten kann, Produktionstechnik. Ich selber bin hier gestartet, habe viele, viele Jahre Automatisierungsthemen begleitet, also von Maschinenanlagen, Spezialanlagen mitentwickelt, in Betrieb genommen. Und kümmere mich jetzt aber seit, ja, das wären fast 15 Jahre, ich sage immer so in Anführungsstrichen, um die Energiethemen. Also wir sind 2007, 2008 ungefähr gestartet mit dem Thema Energieeffizienz in der Produktion. Und dann haben sich in den Folgejahren so verschiedene Schwerpunktsäulen abgebildet, die wir dann eben bearbeitet haben. Das fing eben an dann mit Effizienzsteigerung in der Produktion hin zu einem aktiven Management. Also wie steuere und regle ich Energieflüsse innerhalb einer Fabrik? 2015 ungefähr kam dann der Schwerpunkt der energetischen Flexibilisierung von Industrie, von ganzen Fabriken, also dass man sich überlegt, wie lasse ich Fabriken energetisch atmen, je nachdem eben wie Angebot und Angebotspreise für Energie sind. Ja, und das wird uns ja heute noch weiter beschäftigen. Haben wir jetzt so seit 2, 3, 4 Jahren eben verstärkt den Fokus auf dem Thema CO2-Neutralität, Klimaneutralität. Und aktuell verantworte ich das Geschäftsfeld klimaneutraler Fabrikbetrieb hier bei uns am Institut.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Klimaneutralität ist ein großer und wichtiger Punkt. Das Thema Wasserstoff spielt da ja aktuell sehr stark rein. Vielleicht können Sie am Anfang so ein bisschen mal sagen, wie lange forscht ihr zum Beispiel auch Fraunhofer schon auf diesem Gebiet und welche Potenziale bringt die Wasserstofftechnologie für die industrielle Produktion mit sich?
Also Fraunhofer, glaube ich, ist schon insgesamt eine ganze Weile unterwegs, vor allen Dingen in den Technologiethemen, also wie diese Technologie eben weiterentwickelt werden kann. Das sind vor allem andere Institute, das sind wir als Produktioner vielleicht in der Vergangenheit gar nicht so präsent gewesen, sondern da ging es mehr um Technologiethemen. Zu den Potenzialen kann man verschiedene Dinge jetzt natürlich erstmal anführen. Wasserstoff ist natürlich ein vielfältig einsetzbarer Energieträger. Wenn man jetzt mal an wasserstoffbasierte Mobilität denkt, Brennstoffzellensysteme für Fahrzeuge, das, was wahrscheinlich jeder schon mal gehört und vielleicht auch auf den Straßen gesehen hat. Gleichzeitig dient Wasserstoff eben auch schon heute als Basis für synthetische Kraft und Brennstoffe. Das ist in dem Sinne nicht neu. Der Fokus ist eben diesen Wasserstoff, der heute eben noch überwiegend grau ist. Das heißt, aus fossilen Brennstoffen wie Erdgas, Kohle oder Öl erzeugt wird, natürlich zukünftig grün zu machen und dafür grünen Wasserstoff einzusetzen. Ich erkläre Wasserstoff immer so, also was kann Wasserstoff, sage ich immer, Energie speichern. Und ich glaube, das ist auch der Fokus, weswegen man auf Wasserstoff dann irgendwie gekommen ist. Wenn wir jetzt mal auf die Energiewende gucken, Deutschland, wir sind da ja nun aus meiner Sicht sehr, sehr positiver Vorreiter, was das angeht, kann eben Wasserstoff einen wesentlichen Beitrag zum Ausgleich von Angebot und Nachfrage eben leisten und ist damit für mich ganz persönlich auch ein wichtiger und wenn nicht der zentrale Baustein der Energiewende. Wenn man jetzt mal in Richtung chemische Industrie oder auch anderen industriellen Prozessen guckt, kann man sagen, ist Wasserstoff eigentlich heute schon unabdingbar. Ein Beispiel mal wird heute eben auch schon für die Herstellung von Ammoniak benötigt und eingesetzt. Auch andere Produktionsprozesse stehen eben vor der Herausforderung, dekarbonisiert zu werden. Man denkt jetzt mal an die Erzeugung von Primärstahl. Dort gilt so, und das haben ja viele Studien auch gezeigt, dass der Einsatz von Wasserstoff als Ersatz für zum Beispiel jetzt eben Steinkohlenkoks derzeit der technologisch vielversprechendste Pfad ist. Also insofern, wenn man das mal alles dann zusammenfasst und sich das mal in Summe betrachtet, könnte man platt sagen, man kommt eigentlich an dem Wasserstoff dann in Zukunft mit Blick auf die industrielle Produktion eigentlich gar nicht vorbei. Insofern vielleicht noch eine Ergänzung ist, von uns aus gibt es eben die grundsätzliche so Unterscheidung, reden wir bei Wasserstoff eher von einer stofflichen Nutzung, also das, was ich jetzt vorhin eben gesagt habe, für die Erzeugung von Primärstahl, oder reden wir eben auch über die Nutzbarkeit bei einer sogenannten Rückverstromung, das heißt also, wie mache ich aus dem Wasserstoff wieder elektrische Energie in einem Brennstoffzellensystem?
Das heißt, also Sie haben jetzt auch gerade wieder bestätigt, also die Potenziale sind groß und die Hoffnungen sind auch groß. Trotzdem, es ist ja noch nicht so breit in der Anwendung. Was sind denn im Moment noch die Hemmschuhe? Woran liegt es, dass es eben noch nicht so weit ausgerollt ist?
Da gibt es aus unserer Instituts und auch aus meiner persönlichen Überzeugung heraus eine ganz, ganz klare Antwort. Die Herausforderung ist, dass momentan die Produktionstechnik über höhere Stückzahlen, so kann man es zusammenfassen, noch nicht verfügbar ist. Wenn man sich das mal anguckt, und ich war erst Ende letzten Jahres bei einem führenden Hersteller für derartige Systeme, mehr oder weniger alles, was man heute kaufen kann, entsteht in einer Manufaktur. Heute ist nahezu nichts automatisiert. Wenn man sich das mal anguckt, wie eben Elektrolyseure, Brennstoffzellensysteme heute gefertigt werden, das führt natürlich dazu, dass die Stückzahlen klein sind und die Kosten entsprechend hoch. Insofern ist die Ableitung, wir müssen es schaffen, dass wir sämtliche Komponenten wasserstoffbasierter Energieversorgungssysteme massenmarkttauglich herstellen können. Also mal platt gesprochen, wir müssen zukünftig Elektrolyseure und Brennstoffzellensysteme bauen wie heute Autos. Also die müssen in Stückzahlen vom Band fallen. Und die Erwartung ist dann natürlich, dass nur dann die Preise runtergehen und nur dann werden auch sämtliche Anwendungsfälle, die heute breit diskutiert werden, wirtschaftlich sinnvoll umsetzbar sein. Also nur so kann das funktionieren. Ich vergleiche es so ein bisschen auch mit der Verbreitung von Energiespeichern vor, ja, jetzt mehr als 10 Jahren, kann man sagen. Ne? Da war damals Tesla, das waren so die ersten, die Heimspeichersysteme auf den Markt geworfen haben und haben viele gesagt, ja, das wird sich nicht durchsetzen und so weiter und so fort, viel zu teuer, kann man nicht wirtschaftlich darstellen. Und gucken Sie sich mal heute diesen Markt an, der ist unfassbar groß. Die Stückzahlen sind nach oben gegangen und die Preise eben entsprechend nach unten. Und Gleiches erwarte ich bei den Wasserstoffsystemen auch. Also wie gesagt, Dreh- und Angelpunkt Produktionstechnik.
Also erstmal, es wird ja oft über die großen Industriezweige, also chemische Industrie gesprochen, wo das eben eingesetzt werden soll und auch großen Gewinn bringen soll. Inwiefern wird denn der kleine und mittelständische Unternehmen, wie werden die denn profitieren?
Also nach unserer Überzeugung natürlich. Wie gesagt, wenn die Preise runtergehen, wird es die Chance auch für die kleineren Unternehmen geben. Es gibt ja größere Unternehmen, die da heute schon vorlegen und in tollen Beispielanwendungen im Prinzip zeigen, was da geht. Natürlich sprechen Sie da auch ein Thema an, wo wir uns als Fraunhofer insbesondere in der Pflicht sehen, zu sagen, wir wollen insbesondere natürlich auch für den Klein- und Mittelstand, also für die vielen, vielen Unternehmen, die in Zulieferketten unterwegs sind, natürlich genauso Angebote geben und sagen, okay, wie könnt ihr das Thema Wasserstoff oder die Wasserstoffnutzung für eure Energieversorgung und Nutzung zukünftig integrieren, ne? Weil ich sag mal, die kleinen Unternehmen stehen natürlich aus verschiedenen Gründen. Das sind Kosten, das ist Regulatorik vom Gesetzgeber oder das ist auch eine Regulatorik in Lieferketten, also dass die nachweisen müssen, wie ihr CO2-Footprint ist, also von ihrer Produktion oder auch in ihren Produkten, genauso in der Pflicht und verspüren genauso einen Druck wie alle anderen. Und der Druck wird zunehmen. Das heißt, die sind natürlich gezwungen, ich sag mal, bei ihren Unternehmen dort Veränderungen herbeizuführen. Und für die müssen wir natürlich genauso, ich sag mal, Angebote zur Verfügung stellen. Und wie gesagt, da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, Dreh- und Angelpunkt, wir müssen in Stückzahlen kommen.
Und welche Projekte verfolgen Sie in diesem Zusammenhang? Und was glauben Sie, bis wann das tatsächlich auch so sein wird, dass der KMU das nutzen kann? Also die Preise sich entsprechend reduziert haben?
Wir haben bereits viele Projekte, einige große. Wir sind in 2 der großen nationalen Wasserstoffprojekte mit unterwegs. Liegt absolut auf der Produktionstechnik. Also wir sind dabei, schnellstmöglich Produktionstechnik zu entwickeln, um massenmarkttauglich produzieren zu können. Das ist Dreh- und Angelpunkt. Das ist der absolute Fokus auch bei uns im Institut. Parallel, und das betone ich ausdrücklich, parallel dazu kümmern wir uns eben auch heute schon, Nutzungsszenarien zu entwickeln. Und da haben wir jetzt bei unserem Institut den Fokus natürlich auch der diskreten Fertigung. Also wir kümmern uns jetzt zum Beispiel nicht um Stahl und Glas und Aluminium und so. Ne? Das machen andere Institute. Aber wir sind eben dabei, gerade für die angesprochenen Klein- und Mittelständler Lösungsszenarien hier zu entwickeln, um dann, wenn die Systeme entsprechend günstig am Markt sind, nicht erst dann anzufangen zu sagen, ja, wie integriert man das denn, wie betreibt man das, was muss man alles beachten, sondern dann im Prinzip sofort loslegen zu können und zu sagen, hier ist es und wir helfen dir dabei, wie du es in Betrieb nehmen, einbauen und dann eben auch betreiben kannst. Und dass wir das parallel machen, glaube ich, ist auch der Schlüssel, um dann ganz schnell in die Gänge zu kommen, mal flapsig formuliert. Und meine Erwartung ist, wenn die großen Projekte, ich sag mal, tragen, sind wir vielleicht dann in 2, 2,5 Jahren tatsächlich soweit, die ersten Systeme dort auch bei kleineren Unternehmen wirtschaftlich sinnvoll auch integrieren zu können. Wir sind gerade bei uns im Institut dabei. Ich habe nahezu jeden Tag damit zu tun, in der Beschaffung eine sogenannte grüne Kette bei uns aufzubauen. Also wir beschaffen gerade eben auch Wasserstoffinfrastruktur. Das heißt, wir bauen hier einen Elektrolyseur, einen Wasserstoffspeicher, ein Brennstoffzellensystem auf, was eine Größenordnung hat, die für ein KMU, kleineres KMU, durchaus passfähig ist, um genau eben diese Szenarien, wie ich sie vorhin besprochen habe, also was muss ich berücksichtigen beim Aufbau, beim Einbau, bei der Inbetriebnahme und bei der Verknüpfung natürlich zu den bestehenden Energieversorgungsinfrastruktur, beachten und wollen damit im Prinzip den Vorlauf schaffen, dann auch ganz schnell in Umsetzung zu kommen.
2020 wurde ja diese nationale Wasserstoffstrategie beschlossen. Da gab es ja schon mal einen Push, nehme ich mal an. Jetzt, also man hört ja täglich in Medien von grünem Wasserstoff und glaubt ja eigentlich auch schon, morgen steht mein grüner Wasserstoff mir irgendwie zur Verfügung. Aber jetzt ist mal die Frage, wo stehen wir denn tatsächlich heute bei dem grünen Wasserstoff auch? Und wird es jetzt nochmal so den Push geben, also für das gesamte Thema Wasserstoff, also auch für Ihr Institut, dass man jetzt sagt, okay, jetzt haben wir nochmal Fördermittel bekommen und jetzt können wir nochmal stärker und schneller forschen. Ist das so oder wie kann man das einschätzen?
Quasi ist das so, wie Sie sagen, natürlich durch den Push und verschiedene, ja, ich sag mal auch Aktionen und Formate, die aus verschiedenen Bundesministerien, aber auch aus Landesministerien gestartet wurden, hat das Thema Wasserstoff natürlich einen unfassbaren Push erfahren. Ne? Ich blicke jetzt mal nur auf die Beteiligung, ich hatte es vorhin schon kurz angerissen, an zwei Wasserstoff-Leitprojekten, an denen wir auch dabei sind. Das eine ist H2 Giga und H2 Para. Bei dem einen, bei Giga, liegt ja der Schwerpunkt eben auf den vorhin auch angesprochenen Produktionsthemen. Dort ist unfassbar viel Bewegung drin, um genau das, was ich vorhin gesagt habe, eben zu beschleunigen, eben die Produktionstechnik zu entwickeln. Bei H2 Mare liegt der Schwerpunkt auf der Wasserstofferzeugung offshore, also dass man eben sagt, okay, wie kann ich Elektrolyseure in offshore befindliche Windräder direkt integrieren? Da spielen dann so Fragen eine Rolle, wie robust müssen die Systeme sein, wie wird der Wasserstoff offshore verbracht? Also da ist so eine Frage, sind es dann Transportschiffe oder müssen es Leitungen sein und onshore geht es dann weiter, Netzausbau an Land oder reden wir in bestimmten Fällen dann doch eben von irgendwie Tankzügen oder Tank-Lkw-Verbringung. Also das ist schon so, dass da auch in der Forschungslandschaft natürlich in den letzten ein, zwei Jahren unfassbarer Schwung aufgenommen wurde, der aus meiner Sicht natürlich auch absolut gerechtfertigt ist. Wir müssen dort in die Pötte kommen. Und wenn man schon mal, sag mal, auf die andere Frage eingeht, die Sie angerissen hatten, das Thema grüner Wasserstoff, dann kann man auch in verschiedene Dokumente gucken, also nationale Wasserstoffstrategie zum Beispiel. Ne, den meisten, die sich damit ja enger befassen, klar, dass wir so eine große Menge an Wasserstoff benötigen. Dass klar ist, wenn das grüner Wasserstoff sein soll, werden wir diese Menge nicht in Deutschland produzieren können. Unser Ausbau an Erneuerbaren wird den Bedarf nicht standhalten können. Das ist also klar, dass wir Erzeugungskapazitäten auch außerhalb Deutschlands dann nutzen müssen und wir in Energieimporteur sehr wahrscheinlich bleiben. Und da kann man ja auch dann mal in die Nachrichten gucken und sehen, was da momentan auch die Bundesregierung eben schon macht, um da, ja, ich sag mal, die Wasserstoffbeschaffung für die Zukunft sozusagen zu organisieren. Das ist dann natürlich ein politisches Thema, wo wir uns als Techniker ein Stück wieder dann zurückziehen. Aber es ist völlig klar, dass wir dort Unterstützung von außen brauchen und dass wir das nicht alleine stemmen werden können.
Können Sie denn ungefähr sagen, wie viel Prozent, also bis 2050 jetzt zum Beispiel mal geblickt, wie viel Prozent werden wir denn selbst erzeugen können von dem Wasserstoffbedarf und wie viel werden wir zukaufen müssen bis dahin? Kann man so eine Einschätzung geben?
Also da würde ich mal auf verschiedene Studien verweisen. Ich persönlich, ja, würde mich da eher zurückhalten. Also klar ist, dass wir bis 2030 einen Wasserstoffbedarf von ja, irgendwie zwischen 90 und 110 Terawattstunden brauchen. Wir haben momentan einen Verbrauch von ungefähr 55 Terawattstunden, wobei man eben sagen muss, der Hauptteil ist eben heute grau. Ne? Das Und der Plan ist, wieder jetzt auf die Produktionsthemen, das ist also das, wo wir uns natürlich auskennen, zu kommen, dass wir bis 2030 in Deutschland Erzeugungsanlagen von bis zu 5 Gigawatt aufbauen wollen. Das ist schon eine Hausnummer, das muss man erstmal hinbekommen und dann gibt für den Zeitraum bis 2035 sogar die Option, dass wir bis dahin nochmal weitere 5 Gigawatt zubauen wollen. Mal gucken, also dass wir dann bis spätestens 2040 tatsächlich da sind und wenn man mal sieht, was dort für Herausforderungen jetzt produktionstechnisch auch sind, ist das schon ein Ziel und mal gucken, wie die Randbedingungen dann eben mit Verweis auch auf die Politik sind, wie die Gemengelage da sein wird, was schaffen wir selber, was müssen wir gegebenenfalls dann auch zukaufen. Wie gesagt, Dreh- und Angelpunkt, ich wiederhole mich jetzt schon mehrfach, ist aus unserer Sicht eben die Produktionstechnik. Weil es ist ja nicht nur so, dass was wir jetzt an Produktionstechnik entwickeln, können wir natürlich bis zu dem Maß, wo wir Erneuerbare ausbauen, auch in Deutschland bei uns selber nutzen. Das ist natürlich auch der Plan. Aber das Ziel ist natürlich auch, diese Technologie an Partner eben in anderen Ländern dann zu geben. Insofern sind wir natürlich auch in der Lage, unsere Technologie auch gut zu verkaufen. Sehen wir halt, dass es auch Aktivitäten in anderen Ländern gibt und dort müssen wir, was F&E angeht, natürlich auch weiter Gas geben.
Sehen Sie denn andere europäische Länder, die jetzt eher Vorreiter sind auf dem Gebiet? Weil eingangs sagten Sie ja, Deutschland wäre sehr gut positioniert, was das Thema Wasserstoff anbelangt.
Das würde ich auch nach wie vor so unterschreiben. Ich würde jetzt mal mich um eine Platzierung drücken, aber ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall ganz vorn dabei sind und dass wir das auch bleiben müssen. Insofern alle Aktivitäten, die da momentan laufen, werden aus unserer Sicht auch mit Hochdruck verfolgt. Und diesen Speed, den sollten wir gefälligst auch aufrechterhalten, um dort unsere Position, die momentan sehr gut ist, auch zu behalten, zu behaupten und wenn es geht, auch weiter auszubauen. Also da, glaube ich, sind wir uns alle in der Community einig, dass wir da eine gute Startposition haben. Denkst du auch an viele Unternehmen, also ich gucke jetzt nicht mal nur in die Forschungslandschaft. Wenn man mal hier zum Beispiel Sunfire als einen Leuchtturm jetzt aus Dresden nennt, die in dieser Technologie schon viele Jahre unterwegs sind, muss man sagen, also ja, das sind schon Leuchttürme, nicht nur Deutschland, nicht nur Europa, sondern weltweit. Und das sollten wir auf jeden Fall behaupten.
Jetzt lassen Sie uns vielleicht nochmal einen Blick ins Jahr 2050 tatsächlich werfen. Vielleicht generell, was die Produktion im Jahr 2050 anbelangt. Glauben Sie, dass man dann wirklich klimaneutral produziert, also zum Beispiel auch klimaneutralen Stahl produzieren kann? Und ja, also generell, wie ist Ihre Sicht auf die Fabrik im Jahr 2050?
Also auf die Fabrik, das wäre natürlich nochmal ein ganz anderes Feld. Ne? Wir sind natürlich als Produktioner und Fabrikplaner auch unterwegs und gucken natürlich auch, wie industrielle Produktion in der Zukunft aussehen wird. Und das hat nicht nur einen energietechnischen Aspekt, sondern eben auch ganz stark einen Automatisierungs-Digitalisierungsaspekt. Da reden wir über solche Sachen wie ja höchst flexible Fabriken. Jetzt meine ich nicht energetisch, sondern eben tatsächlich zum Produzieren Losgrößen mit Stückzahl 1. Also da fallen dann solche Begriffe wie Matrixproduktion, also dass man eben nicht mehr so starre Linienstrukturen hat, um zu produzieren. Und fertigen, das sind Themen, die wir momentan ganz stark vorantreiben. Mit Blick natürlich auf die Energie glaube ich, dass wir es schaffen werden, Energie, ja, ich sag mal, so zu nutzen, dass wir tatsächlich treibhausneutral dort unterwegs sein können. Davon bin ich überzeugt, dass man das hinbekommt. Und ich glaube, dass Wasserstoff als Energieträger und Speicher, so wie ich es vorhin gesagt habe, so, ne, als Energiespeicher eben erneuerbare Energien eine riesengroße Verbreitung erleben wird und insbesondere industriellen Produktionen damit eine wesentliche Rolle, wir haben ja hier so eine Begrifflichkeit geprägt, zur Energiewende in den Unternehmen spielen wird. Das ist wirklich meine und ich glaube auch die Überzeugung all meiner Kollegen. Ja.
Also Wasserstoff nicht nur als Hype-Thema, sondern tatsächlich als der Energieträger, der das Potenzial schon lange nachgesagt bekommt und der es auch wirklich dann umsetzt.
So sehe ich das, genau.
Ja, vielleicht noch eine Frage zum Referenzprojekt, das Sie haben. Das heißt Referenzprojekt H2. Wenn Sie da vielleicht nochmal so zwei Sätze zu sagen könnten.
Wir haben ja jetzt seit über 2 Jahren eine Taskforce, weil für uns eben das Thema Wasserstoff natürlich auch eine große Bedeutung als Institut dann erfahren habe und wir gemerkt haben, dass es eben viele, viele Fäden gibt, die da eingefangen werden müssen. Diese Taskforce leitet bei uns die Frau Dr. Ulrike Bayer und um diese Taskforce herum ist das Thema Referenzfabrik entstanden und der Hintergrund dort ist, dass wir im Prinzip diese komplette Prozesskette, ne, von der ich auch vorhin sprach, also einer Produktion in so einem Modell der Referenzfabrik tatsächlich abbilden wollen. Und ganz konkret bedeutet das, dass wir bei uns hier natürlich Produktionstechnik dafür aufbauen, entwickeln. Wir sind gerade in der Beschaffung drin, viel Technik. Das wollen wir aber eben nicht alleine machen und damit verbunden steht das Angebot an Unternehmen, die an irgendeiner Stelle dieser Prozesskette zur Fertigung eben von allen möglichen, Komponenten, aber auch zum Schluss von ganzen Systemen einladen, mit uns gemeinsam an diesen Themen zu forschen. Also man kann sich das dann so vorstellen, dass es tatsächlich im Prinzip ein Stück eine Fabrik ist, wo wir diese komplette Prozesskette aufbauen und wo Unternehmen die Möglichkeiten haben, ihre Technologien mit uns gemeinsam dann weiterzuentwickeln, sofort am realen lebenden Objekt zu verproben und damit eben eine deutliche Beschleunigung der Gesamtentwicklung sicherzustellen. Das meint ein Stück die Referenzfabrik.
Okay, super. Also das heißt, man würde sich an Sie wenden können, wenn man Interesse hat, und dann damit zu machen.
Absolut. Die herzliche Einladung haben wir schon mehrfach ausgesprochen. Die Referenzfabrik wurde ja schon auf verschiedenen Messen und bei verschiedenen Gelegenheiten vorgestellt. Und da gilt nach wie vor herzliche Einladung an alle, die dort mittun wollen.
Super. Ja, Herr Richter, vielen, vielen Dank. Das waren super schöne Ausführungen, super interessant. Ich bin auch gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Ich halte Ihnen auf jeden Fall die Daumen für Ihre Forschungsprojekte.
Ich bedanke mich auch und war schön, hier dabei gewesen zu sein.
Ja. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da hatte Jules Verne seinerzeit wohl doch eine ganz gute Nase. Er gilt ja als Begründer der Science-Fiction-Romane. Vielleicht sollten wir uns das eine oder andere Werk von ihm nochmal durchlesen. Möglicherweise gibt es ja noch ein paar andere ganz kluge Ideen von ihm, die wir heute umsetzen könnten. Ja, dann haben wir doch bis zum nächsten Mal was zu tun. Ich bedanke mich, dass Sie heute wieder dabei waren. Wünsche Ihnen alles Gute. Bis dann. Tschüss.